Wie ist Gott? Welche Eigenschaften hat Gott? Was zeichnet Gott aus? Nun, auf diese Frage gibt es ganz unterschiedliche Antworten. Und wenn man das mal so ein bisschen historisch betrachtet, dann könnte man sagen, im Mittelalter hat man die Frage eher so beantwortet: Gott ist Richter. Gott ist ein sehr strenger Mann, ein Herrscher, und man sah das Ganze sehr pessimistisch. Man hatte ein sehr pessimistisches Gottesbild. Gott war hart, er war strafend und man musste Angst vor ihm haben. Heute, vielleicht 1000 Jahre später, sieht das Ganze ganz anders aus. Heute sieht man das Gottesbild eher optimistisch und vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Da ist Gott eher so der Kuscheloppa. Gott ist liebevoll, Gott ist gnädig, Gott ist vergebend, aber auch irgendwie harmlos. Also ja, der sitzt da oben, wenn es ihn irgendwie überhaupt gibt, und ja, der macht schon nichts. Also es ist ein ganz lieber, vor dem braucht man überhaupt gar keine Angst haben. Meine These ist, beide Meinungen sind falsch. Beide haben ein bisschen Wahrheit in sich, oder sie haben sogar sehr viel Wahrheit in sich, und das macht es so ein bisschen gefährlich. Die einen fallen links vom Pferd runter und die anderen fallen rechts vom Pferd runter. Aber Fakt ist, beide fallen vom Pferd runter. Sie sind beide viel zu einseitig. Dann kann man ja die Frage stellen, ja, wie ist Gott denn nun, wenn er nicht so ist, wie man es im Mittelalter gedacht hat, der strenge Richter und heute so der liebevolle Opa, was ist Gott denn? Und ich schlage mal vor, dass wir uns dafür die Bibel anschauen, dass wir einfach mal gucken, was die Bibel dazu sagt. Denn die Bibel ist Gottes Wort und Gott hat sich dazu entschieden, durch sein Wort, durch die Bibel, uns zu zeigen, wer er ist. Also er offenbart sich durch die Bibel. Wer will wissen, wie Gott ist, der muss in die Bibel schauen. Und es ist unsere einzige zuverlässige Quelle. Sonst könnten wir irgendwie groß spekulieren und jeder könnte ein bisschen rumraten, oder der eine sagt, ich möchte gerne, dass Gott so wäre oder so. Ja, das kann jeder machen, aber wie ist Gott wirklich, das erfahren wir durch die Bibel. Und unser Text heute zeigt uns Gott auf eine erstaunliche Art und Weise. Also wir werden Gott heute wirklich wieder ganz neu kennenlernen, sein Wesen hoffentlich auch besser verstehen. Wir wollen ja heute weitermachen mit dem Propheten Hosea. Wir sind im 2. Kapitel angekommen. Kurz zum Rückblick. Ich denke, die meisten, die hier sind, waren letztes Mal auch da. Das ist ja so der harte Kern, der sich traut, in den Gottesdienst zu kommen und der dabei ist. Sehr gut. Also ihr wart wahrscheinlich alle dabei, aber kurzen Rückblick. Hosea war ein Prophet aus dem Alten Testament, ungefähr 750 vor Christus gelebt, im Nordreich. Israel hat er gewirkt. Und Hosea kriegt einen krassen Auftrag. Er soll eine Frau heiraten, eine untreue, eine ehebrecherische Frau. Und er tut das, heiratet Gomer, kriegt mit ihr Kinder. Und das Ganze ist ein Symbol, ein Sinnbild für die Ehe von Gott zu seinem Volk. So wie Gomer Hosea betrügt, obwohl Hosea sie liebt, so betrügt das Volk Gott, obwohl Gott sein Volk liebt. Und das soll die Menschen aufwecken. Diese Ehe soll wachrütteln, soll provozieren. Und der Text, den wir uns heute anschauen, ist eine Art Gerichtsprozess. Gott tritt auf als der betrogene Ehemann, der sich von Israel trennen möchte, von seiner untreuen Ehefrau trennen möchte. Und Gott weist heute in unserem Text Israel die Sünde nach. Also er zeigt, da und da und da habt ihr gesündigt, und er klagt Israel an. Das Thema lautet deswegen: von Gott angeklagt. Von Gott angeklagt. Hosea 2, Verse 4 bis 25. Rechtet mit eurer Mutter, rechtet, denn sie ist nicht meine Frau und ich bin nicht ihr Mann, damit sie ihre Hurerei von ihrem Gesicht entfernt und ihren Ehebruch zwischen ihren Brüsten, damit ich sie nicht nackt ausziehe und sie hinstelle wie an den Tag ihrer Geburt und ich sie einer Wüste gleich mache und sie wie dürres Land werden lasse und sie vor Durst sterben lasse. Auch über ihre Kinder werde ich mich nicht erbarmen, weil sie hurerische Kinder sind. Denn ihre Mutter hat gehurt, die mit ihnen schwanger ging, hat Schande getrieben. Denn sie sagte, ich will meinen Liebhabern nachlaufen, die mir mein Brot und mein Wasser geben, meine Wolle und meinen Flachs, mein Öl und mein Getränk. Darum Siehe, ich will ihren Weg mit Dornen verzäunen und ich will ihr eine Mauer errichten, dass sie ihre Pfade nicht finden kann. Dann wird sie ihren Liebhaber nachjagen und sie nicht erreichen. Und sie wird suchen und nicht finden. Dann wird sie sagen, ich will mich aufmachen und zu meinem ersten Mann zurückkehren, denn damals ging es mir besser als jetzt. Aber sie erkannte nicht, dass ich es war, der ihr das Korn und den Most und das Öl gab und dass ich ihr das Silber vermehrte und das Gold. Sie aber haben es für den Baal verwendet. Darum nehme ich mein Korn zurück zu seiner Zeit und meinen Most zu seiner Frist und entreiße ihr meine Wolle und meinen Flachs, die ihre Blöße bedecken sollten. Dann decke ich ihre Scham auf vor den Augen ihrer Liebhaber und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Und ich mache ein Ende mit all ihrer Freude, ihren Festen, ihren Neumonden und ihren Sabbaten und allen ihren Festzeiten. Und ich veröde ihren Weinstock und ihren Feigenbaum, von denen sie sagte, die sind mein Liebeslohn, den mir meine Liebhaber gegeben haben. Und ich mache sie zum Gestrüpp, dass die Tiere des Feldes sie abfressen. Und ich suche an ihr Heim die Festtage der Balim, an denen sie ihnen Rauchopfer darbrachte und sich mit ihrem Ring und ihrem Halsgeschmiede schmückte und ihren Liebhaber nachlief. Mich aber hat sie vergessen, spricht der Herr. Darum, siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen und ihr zu Herzen geben, reden. Dann gebe ich ihr von dort aus ihre Weinberge und das Tal Achor als Tal der Hoffnung. Und dort wird sie willig sein, wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten heraufzog. Und es wird geschehen, an jenem Tag, spricht der Herr, da rufst du, mein Mann, und du rufst mich nicht mehr, mein Baal. Und ich entferne die Namen der Baalim aus ihrem Mund und sie werden nicht mehr mit ihrem Namen erwähnt. Und ich schließe für sie an jenem Tag einen Bund mit den Tieren des Feldes und mit den Vögeln des Himmels und mit den kriechenden Tieren des Erdbodens. Und Bogen und Schwert und Krieg zerbreche ich und entferne sie aus dem Land und ich lasse sie in Sicherheit wohnen. Und ich will dich mir verloben in Ewigkeit. Und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Recht und in Gnade und in Erbarmen. Ja, in Treue will ich dich mir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich erhören, spricht der Herr. Ich erhöre den Himmel und der erhört die Erde und die Erde erhört das Korn und den Most und das Öl und diese erhören Jezreel. Und ich will sie mir sehen im Land und will mich über die Loruhama erbarmen. Und ich will zu Lo-Ami sagen, du bist mein Volk und er wird sagen, mein Gott. Von Gott angeklagt. Ein etwas längerer Text, das haben wir heute vor. Das ist so grob die Gliederung. Der Text teilt sich in drei Teile. Man könnte es auch in zwei machen, aber wir machen es in dreien. Erst die Anklage Gottes, die ersten Verse 4-7. Und dann erwähnt Gott dann die kurzfristigen Folgen. Er sagt, was dann kurzfristig passieren wird. Kein Ehebruch, kein materieller Segen, Gottes Gnade. Und dann als drittes die langfristigen Folgen. Exklusive Anbetung, erneuerter Bund, materieller Segen. Man könnte das Ganze auch in zwei Teile teilen. Dann hätte man in den ersten 15 Versen eine Gerichtsrede und dann ab Vers 16 eine Heilsrede, also wo Gott Gnade verkündet. Also erst Gericht, erst Gnade. Aber ich habe mich dafür entschieden, wir werden im Laufe des Textes auch sehen, warum. Also erstens die Anklage Gottes. Es ist ja ein Gerichtsprozess. Gott mit seinem untreuen Volk Israel. Gott spricht hier in Vers 4 erst einmal die Kinder an und wir müssen das verstehen, in dem Buch, da sind immer so zwei Ebenen mit drin. Ne? Also Gott, es gibt immer einen Mann sozusagen, das ist entweder Gott oder Hosea und es gibt dann die Frau, das ist dann entweder Gomer oder Israel. Und da müssen wir immer gucken, das geht immer manchmal so ein bisschen ineinander über. Man weiß gar nicht, spricht jetzt Hosea zu seiner Frau oder ist das eine Rede von Gott zu Israel? Also ja, oft ist auch gerade eben ganz bewusst beides gemeint. Aber ich glaube, hier spricht hauptsächlich Gott an sein Volk. Aber das Gleiche gilt eigentlich automatisch immer auch für Hosea und Gomer. Und Gott spricht hier die Kinder an. Und damit sind dann also nicht jetzt die drei Kinder Jezreel, Loruhama und Lo-Ami gemeint, sondern es ist jeder einzelne Bürger gemeint. Gott spricht hier jeden Einzelnen an. Und die untreue Mutter ist dann natürlich die Nation, das Volk insgesamt von Israel. Und die Bürger werden aufgefordert, die einzelnen Bürger werden aufgefordert, das Land quasi zu verklagen. Also einen Rechtsstreit mit dem Staat zu führen. Und so kann Gott, so gibt Gott jedem die Möglichkeit, jedem Einzelnen zu zeigen, ob er Gott treu ist oder nicht. Also Gott verurteilt nicht erstmal pauschal alle, sondern er gibt ihnen die Möglichkeit, komm, zeig mir doch mal, tritt in einen Rechtsstreit und zeig, wie du drauf bist, wie du zu mir stehst, ob du treu bist oder nicht. Ja, aber warum dieser Prozess? Warum dieser Gerichtsprozess? Gott gibt die Antwort. Er sagt mit meinen Worten, das Eheverhältnis Gott Israel ist nicht mehr existent. Genau heißt es, denn sie ist nicht meine Frau und ich bin nicht ihr Mann. Also diese Ehe existiert de facto nicht mehr. Und deswegen kommt es hier zu diesem traurigen Prozess. Gott fordert auch in Vers 4 das Volk auf, mit der Hurerei, also mit dem Götzendienst, aufzuhören. Also das ist wieder immer so eine Übertragung. Wenn da von Hurerei geredet wird, ja, ist das jetzt Gomer, die jetzt tatsächlich Hurerei betreibt, oder ist es das Volk, das Götzendienst betreibt? Aber das geht eben wie alles andere auch in dem Buch ja miteinander einher. Und Gott fordert auf, legt diese ehebrecherischen Zeichen ab. Also eine Frau, die Ehebruch begangen hat, oder auch eine Prostituierte, hat eben bestimmte äußerliche Merkmale, woran man sie sofort erkannt hat. Und er sagt, diesen Schmuck im Gesicht und im Hals, reiß sie ab, das, was dich als Ehebrecherin ausweist, schmeiß das weg, also deine Götzendienstmerkmale, und er sagt damit, hör auf mit dem Götzendienst, kehr um, lass das sein, er gibt nochmal eine letzte Chance sozusagen. Und in Vers 5 sagt er dann, wenn ihr nicht Buße tun werdet, dann, und nicht aufhört mit dem Götzendienst, dann muss ich Gericht üben, dann muss Gott reagieren. Und er droht ja ein hartes Gericht an, Vers 5, da wird eine ganze Kette aufgezählt, was Gott androht, nämlich er will sie nicht nackt ausziehen und sie nicht hinstellen wie an dem Tag ihrer Geburt. Und das meint hier so viel wie den Verlust aller materiellen Güter. Das werden wir nachher nochmal sehen. Wie kommt man auf die Erde? Ja, man kommt nackt und wehrlos und hat auch keine Güter. Man ist also arm, man ist komplett mittellos. Und Gott sagt, wenn ihr nicht umkehrt, werde ich euch mittellos machen. So wie ihr geboren seid, mit nichts gekommen quasi, so werdet ihr dann auch sein. Als Drittes sagt er, und ich will sie nicht einer Wüste gleich machen und sie wie dürres Land werden lassen. Und hier bezieht er sich wieder auf den Exodus. Haben wir letztes Mal schon gesehen, macht er ganz gerne, auch hier wieder. Und also als Israel aus Ägypten rausgeführt wurde, da war es ja so, die Rettung geschah aus der Wüste, also durch die Wüste hindurch rausgerettet aus der Wüste. Das war die Rettung in der Wüste, und hier soll die Wüste das Gegenteil bedeuten, nämlich der Untergang in der Wüste. Gott sagt hier wieder, ich drehe den Exodus um, und diesmal ist Wüste für euch ja nichts Positives, sondern euer Untergang. Ja, und als Letztes, und ich lasse sie vor Durst sterben, also in der Wüste. Das sind die Dinge, die Gott schon mal ankündigt, wenn sie nicht umkehren. Er will es nicht, aber er kündigt es schon mal an. Und in Vers 6 sehen wir dann, dass Gott erkennt, das ganze Volk ist eigentlich verdorben. Alle laufen den Götzen nach. Na, auch über ihre Kinder werde ich mich nicht erbarmen, weil sie hurerische Kinder sind. Also die Mutter ist hurerisch und auch die Kinder. Also das, im Prinzip das ganze Land läuft den Götzen nach, ist so wie die hurerische Mutter. Und deswegen sagt Gott, es kann kein Erbarmen geben. Es ist quasi vorbei. Und dann in Vers 7 sehen wir dann den Hauptanklagepunkt, den Gott hier in diesem Gerichtsprozess anführt, nämlich die geistliche Hurerei. Es heißt, denn ihre Mutter hat gehurt, die mit ihnen schwanger ging, hat Schande getrieben. So, wenn ihr mich jetzt fragt, wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden Sätzen, würde ich sagen, es gibt keinen. Und wenn ihr öfter schon mal hier in der Bibelstunde wart oder in den Predigten gut zugehört habt, dann werdet ihr euch jetzt erinnern, dass das nämlich ein synonymer Parallelismus ist. Ganz gerne in den Psalmen, aber auch so in poetischen Texten hier bei so einem Propheten verwendet. Es ist die gleiche Aussage mit anderen Worten. Ne? Denn ihre Mutter ist das gleiche wie die mit ihnen schwanger ging, und die hat gehurt, meint das gleiche wie sie hat Schande getrieben. Also hier wird der gleiche Sachverhalt ausgedrückt, aber einfach mit verschiedenen Worten. Das ist ein typisches Stilmittel von Gedichten in der hebräischen Sprache. Und auch Hosea hat hier so eine poetische Sprache. Sehen wir später auch, er macht das ganz oft, Zweimal das Gleiche soll ein bisschen verdeutlichen und war im Hebräischen etwa so wie bei uns ein Reim. Am Ende haben wir klingen, singen und das dann für uns, oh, ein schönes Gedicht. Und für den Hebräer war das eben so ein Parallelismus. Dann hat er sich der Leser gedacht, oh, das klingt schön, obwohl der Inhalt hier ja doch sehr hart ist. Also mit Hurerei ist hier natürlich der Götzendienst gemeint und Gott sagt, das Volk geht fremd. So viel zu Gottes Anklage beim Volk Israel. Jetzt meine Frage, wenn du angeklagt werden würdest von Gott, angenommen Gott würde mit dir einen Rechtsstreit führen, einen Gerichtsprozess, was würde Gott vorbringen? Welche Anklage würde Gott dir nachweisen? Welchen Göttern läufst du hinterher? Was ist dir wichtiger als Gott? Das ist dein Götze. Ich habe es letztes Mal gesagt, wir beten nicht mehr diese Götzen aus Stein oder Holz an, aber wir beten oft ganz andere Dinge an, die sogar gut sind, aber wenn sie wichtiger sind als meine Beziehung zu Jesus, dann ist es auch für mich ein Götzen. Und deswegen meine Frage, was ist dein Götze oder gibt es Götzen in deinem Leben, denen du hinterherläufst, wo du mehr Zeit, mehr Energie, mehr Geld hineinsteckst, mehr Lebensfreude hineinsteckst als Gott, dann ist das dein Götze. Und Gott sagt, kehr um, schmeiß die Götzen raus. Und das möchte ich dir auch heute weitergeben. Wenn du jetzt merkst, Gott steht nicht an erster Stelle in meinem Leben, obwohl ich doch ein Kind Gottes bin, dann ist es Zeit dafür, sich davon zu trennen. Und zu sagen, Gott, ich mache ganze Sache mit dir. Mir ist die Beziehung zu dir wichtiger. Ich will keine Götzen haben. Weil wir werden das auch heute sehen, es ist absolut gefährlich für uns selber, wenn wir Gott nicht an erster Stelle stehen haben und Gott nicht exklusiv anbeten. Gott zitiert hier im Vers 7 auch noch das Volk. Er sagt, Ich will meinen Liebhabern nachlaufen, die mir mein Brot und mein Wasser geben, meine Wolle und mein Flachs, mein Öl und mein Getränk. Also das Volk hatte viele Liebhaber, nicht nur einen, viele andere Götzen, aber vor allem haben sie dem Gott Baal geopfert und ihm gedient. Und das Volk hatte dann eine sowas von fatale Fehleinschätzung im Kopf. Sie haben tatsächlich geglaubt, der Wohlstand, den sie haben, kommt von den Götzen. Nun habe ich ja letztes Mal in der Einführung gesagt, finanziell, materiell ging es dem Volk blendend. Es war eine Blütezeit. Es ging ihnen extrem gut. Die waren wie die Made im Speck. Sie hatten also Geld ohne Ende. Es ging ihnen wirklich gut. Und sie haben gedacht, dass all dieser Wohlstand, dass sie so ein schönes Leben führen können mit so viel Geld und Luxus, dass das von den Göttern kommt. Dass sie die Götter anbeten, zum Beispiel Baal, und er sie daraufhin segnet, dass sie belohnt werden. Sie haben gedacht, das ist doch ein guter Deal. Wir geben Baal ein paar Opfer und er gibt uns dann Segen. Er lässt es regnen und alles gedeihen und wachsen und wir haben Güter im Überfluss. Und die Götter schenken uns diesen Wohlstand. Was für eine fatale Fehleinschätzung, was für ein Irrtum, was für ein Denkfehler. Und das Volk will dann aber wieder zu seinen Liebhabern laufen. Es heißt ja, ich will meinen Liebhabern nachlaufen. Sie wollen trotzdem weiter andere Götzen anbeten, weil die ja für ihren Wohlstand verantwortlich sind. Also aufgrund dieses Denkfehlers. Und Gott sagt, nein, stopp. Gott fängt an, richtig zu reagieren und dann lesen wir jetzt im fortlaufenden Text dreimal, dass Gott es so formuliert, darum, Punkt, Punkt, Punkt. Darum, darum. Wir sehen das in Vers 8, im Vers 11 und in Vers 16. Und aufgrund dieser drei Warums habe ich diesen Abschnitt auch dann, den zweiten Abschnitt gleich auch dementsprechend gegliedert. Jedes Darum zeigt eine Reaktion, eine Folge von Gott aufgrund des Götzendienstes. Darum, siehe, ich will ihren Weg mit Dornen verzäunen. Darum, nehme ich mein Korn zurück zu seiner Zeit. Und darum, siehe, ich werde sie locken. Also dreimal darum, weil das Volk eben im Götzendienst lebt. Und dann kommen wir jetzt zum zweiten Oberpunkt, die kurzfristigen Folgen, die immer mit darum eingeleitet werden. Also der Götzendienst hat drei konkrete Folgen, kurzfristige Folgen. Die erste Folge ist kein Ehebruch. Das sind die Verse 8 bis 10. Ich lese sie nochmal. Darum, siehe, ich will ihren Weg mit Dornen verzäunen und ich will ihr eine Mauer errichten, dass sie ihre Pfade nicht finden kann. Dann wird sie ihren Liebhaber nachjagen und sie nicht erreichen. Und sie wird sie suchen und nicht finden. Dann wird sie sagen, ich will mich aufmachen und zu meinem ersten Mann zurückkehren, denn damals ging es mir besser als jetzt. Aber sie erkannte nicht, dass ich es war, der ihr das Korn und den Most und das Öl gab und dass ich ihr das Silber vermehrte und das Gold. Sie aber haben es für den Baal verwendet. Gott, das ist die erste Reaktion, versperrt den Weg zu den Liebhabern. Gott stellt sich sozusagen dazwischen. Sie wollen zu den Liebhabern laufen und Gott sagt, nein, ich mache einen Cut, ich lasse das nicht zu. Was tut Gott? Er legt Dornen auf den Weg. Also damit sie dann eben nicht mehr drauf treten können und keiner will Dornen im Fuß haben, dann geht er diesen Weg nicht lang. Gott baut eine Mauer und wieder soll es den Weg eben verhindern. Er sperrt den Weg zu, er legt Dornen, er baut eine Mauer, das heißt, er verbaut den Weg zu den Liebhabern. Er will verhindern, dass sein Volk wieder zu den Götzen läuft und da Götzendienst betreibt. Aber in Vers 9 sehen wir, das Volk versucht es trotzdem wieder. Gott sagt, nein, ich verhindere das, ich will nicht, dass ihr dahin lauft und sie wollen es aber trotzdem unbedingt versuchen, aber es klappt nicht. Das Volk kann nicht mehr zu den Liebhabern kommen, der Weg ist versperrt und Vers 9 heißt es dann, dann wird sie ihren Liebhaber nachjagen und sie nicht erreichen, genau, und sie wird sie suchen und nicht finden. Auch das ist wieder ein synonymer Parallelismus, also eine gleiche Aussage. Sie wird ihren Liebhaber nachjagen, beziehungsweise sie wird sie suchen und sie wird sie nicht erreichen und sie wird sie nicht finden. Also meint auch wieder hier das Gleiche, verstärkt die Aussage noch so ein bisschen. Es ist quasi doppelt vergeblich. Egal was sie macht, sie wird es nicht schaffen. Interessant auch diese Formulierung, sie wird suchen und nicht finden. Und nachher im Neuen Testament sagt Jesus, wer mich sucht, der wird finden. Und auch im Alten Testament, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werdet ihr mich finden. Also bei Gott gilt das, wer ihn sucht, der wird ihn finden. Aber hier versperrt Gott den Weg für die Götzen und sagt, da könnt ihr suchen und ihr werdet sie nicht finden, weil sie existieren auch gar nicht. Ja, also das Ziel ist, dass das Volk nicht mehr zu seinen Liebhabern kann und dort Ehebruch betreiben kann und dass es dann zur Besinnung kommt. Wenn dieser Götzendienst, dieser Ehebruch nicht stattfindet, dass sie dann einfach selber nochmal reflektieren und denken, Mensch, was mache ich hier eigentlich? Und dass dann der Wunsch entsteht, zum ersten Mann zurückzukehren, also zu Gott zurückzukehren, weil man merkt, warte mal, früher ging es mir doch viel besser als jetzt. Und dann heißt es hier, also, ich will mich aufmachen und zu meinem ersten Mann zurückkehren, denn damals ging es mir besser als jetzt. Hat irgendjemand bei diesem Vers irgendeine Parallele aus dem Neuen Testament zufällig in seinen Kopf bekommen? Bei dieser Formulierung? Ruf mal rein. Der verlorene Sohn, der sitzt da in seinem Schweinedreck und sagt, ich will umkehren, ich will zu meinem Vater gehen, denn dort ging es mir viel besser. Das erinnert hier sehr stark, wie das hier formuliert ist, daran, vielleicht hat Jesus, als er dieses Gleichnis erzählt hat, auch den Propheten Hosea diese Stelle auch im Kopf gehabt und sich daran angelehnt. Also da ist jemand, der umkehren will, der am tiefsten Punkt merkt, ja, hier und nicht weiter, weil früher bei Gott, bei Jesus ging es mir noch viel, viel besser als jetzt, wo ich von ihm weglaufe. Und wahrscheinlich hat das Volk hier an die Zeit von unter David und Salomo gedacht. Das war ja so die goldene Zeit. Also die Zeit war noch besser als die Zeit bei Hosea. Also so um die Jahrtausendwende, 1000 vor Christus, 900 vor Christus, da war wirklich die beste Zeit. Sowohl geistlich, materiell, außenpolitisch, innenpolitisch, alles. Das war die beste, die goldene Zeit, so wie Gott sich das auch gedacht hat. Und mit dem Götzendienst kam dann die Abwärtsspirale und es wurde dann immer schlimmer, bis es zum Exil kam. Wahrscheinlich hat das Volk daran gedacht, so, ne? Früher bei David und Salomo ging es doch dem Volk so gut, in jeder Hinsicht, ja, dort haben sie auch mit Gott gelebt Und jetzt, ja, ist eine ganz andere Zeit. Ich will umkehren zu Gott. Und in Vers 10 sehen wir ein weiteres Ziel. Warum versperrt Gott den Weg zu den Götzen? Das Volk soll erkennen, woher der Segen kam. Wir haben eben gesehen, die denken tatsächlich, die Götter sind verantwortlich für den Wohlstand. Aber wer hat sie versorgt? Wer hat sie überschüttet mit Gutem? Sie hatten Korn, Most oder Wein und Öl. Ihr Silber und ihr Gold wurde immer mehr. Und all das sind Dinge, für die den Wohlstand ausdrücken sollen. Most und Öl, das sind so ja, Dinge, die ja, sehr, sehr mit Reichtum assoziiert wurden, mit Segen. Und Silber und Gold natürlich auf jeden Fall. Und all das hatten sie. Der Reichtum wuchs. Ja, und woher kommt das? Ja, bestimmt nicht von den Götzen. Aber irgendwie haben sie das geglaubt, dass die toten Götzen ihnen diesen Reichtum beschert hätten. Leider hatten sie da einen krassen Denkfehler. Die Bibel lehrt uns, alles Gute kommt von Gott. Gott lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Die Psalmen sagen, Gott überschüttet uns mit Gutem. Jakobus sagt, alle gute Gabe kommt von Gott, von oben, vom Himmel. Also Gott ist der Geber aller guten Gaben. Und all das, was wir hier genießen können, haben wir, weil wir Gott auf unserer Seite haben. Und nicht, weil wir so toll sind. Was meint ihr, warum geht es Deutschland so gut? Warum leben wir im Wohlstand? Weil wir so schlau sind? Weil wir so diszipliniert sind oder so gut arbeiten können oder keine Ahnung was? Nee, ganz bestimmt nicht. Sondern weil Gott Segen schenkt. Wenn Gott nicht Segen schenkt, gibt es keinen Wohlstand. Und ich glaube, dass wir uns auch, wir heute in Deutschland, da vieles einbilden und denken, wir wären so toll und sagen, ja, weil wir so gut gearbeitet haben, haben wir das alles selber verdient oder so. Ähnlich wie das Volk, das denkt, es kommt von den Götzen, aber wir müssen uns da belehren lassen, es kommt von Gott. Alles Gute kommt von Gott und es ist sicher auch ein unverdientes Geschenk mittlerweile, das Gott uns mal gemacht hat. Ja, also Gott schenkt Segen zum Volk. Und was macht das Volk dann mit diesen Gaben? Wie geht das Volk mit dem Geschenk von Gott um? Sie opfern diese Geschenke Baal. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Sie kriegen von Gott Geschenke und sie bringen diese Geschenke zu Baal. Sie wollen ihn gnädig stimmen. Sie denken, wenn wir unser Silber, unser Gold ihm dahinstellen und ihn auch noch füttern, interessant auch, welches Gottesbild das ist, ne? So ein Gott, der gefüttert, der getragen werden muss. So, was ist das für ein Gott? Gar keiner. Und sie denken, wir müssen den Gott gnädig stimmen, wir bringen ihm die ganzen Dinge, die ja von Gott kommen und ja, wollen dann wieder etwas Gutes von ihm haben. Was für eine Perversion. Das ist ungefähr so, als wenn du dein Leben lang hart arbeitest für deine Frau, ihr ein Luxusleben ermöglicht, ihr eine teure Kette kauft und sie dann mit dieser Kette zu einem Liebhaber läuft, um ihn irgendwie zu beeindrucken. Genau die gleiche Nummer ist das. Das Volk rennt mit Gottes Geschenken zu den Göttern und will von ihnen etwas quasi dafür haben. Was für ein Betrug. So handelt das Volk, es betrügt seinen Gott. Also wir sehen hier in diesem ersten Abschnitt, genau, diese drei Ziele. Das Volk, also Gott versperrt den Weg, damit das Volk nicht mehr Ehebruch begehen kann, damit das Volk zu seinem rechtmäßigen Mann, nämlich zu Gott, zurückkehren kann und damit das Volk erkennt, der Segen kommt von Gott und von niemand anderem. Die zweite Folge, kurzfristiger Art, ist kein materieller Segen. Das sind die Verse 11 bis 15. Der Ehebruch des Volkes hat weitere Konsequenzen. Wir finden hier im Vers 11 das zweite Darum. Darum nehme ich mein Korn zurück zu seiner Zeit und meinen Most zu seiner Frist und entreiße ihr meine Wolle und meinen Flachs, die ihre Blöße bedecken sollten. Gott nimmt also den Segen, den er geschenkt hat, wieder weg. Gott entreißt seinem Volk all das, was er ihnen vorgegeben hat. Es heißt hier Korn, Most oder Wein, Wolle, Flachs, all diese Dinge nimmt Gott wieder. Und im Hebräischen ist dieses Possessivpronomen, also dieses besitzanzeigende Fürwort, mein, ganz bewusst betont formuliert. Also deswegen habe ich es auch immer so vorgelesen im Deutschen, Im Deutschen ist es ja nicht unbedingt betont, aber im Hebräischen wird das deutlich. Es heißt mein. Gott sagt es hier 4, 5 Mal. Es ist mein Korn, mein Most, mein Öl, mein Flachs und so weiter. Um anzuzeigen, es kommt von mir. Es kommt nicht von euch. Es gehört euch nicht mal. Es ist ein Geschenk. Es ist meins. Und weil Gott es gegeben hat, kann Gott es auch wieder nehmen. Er ist da vollkommen souverän. Es gehört ihm. Weiter heißt es im Vers 14, und ich veröde ihren Weinstock und ihren Feigenbaum, also wieder Dinge, die Gott vom Volk wegnimmt. Ja, und das Volk dachte wirklich, das sei der Lohn für ihren Götzendienst. Ne? Vers 14, also die Weinberge und Feigenbäume, die sind mein Liebeslohn, den mir meine Liebhaber gegeben haben. Die dachten es wirklich. Feigenbaum, Weinstock, also Symbole für Wohlstand, das kommt von den Götzen, nur weil sie diese fleißig angebetet haben. Also ein komplett falsches Denken im Volk. Und Gott nimmt den Segen weg und das auch noch vor den Augen der Götter. Gut, sie existieren nicht, aber sie haben ja da so eine Figur stehen. Im Vers 12 heißt es, vor den Augen ihrer Liebhaber. Also vor den Augen der Liebhaber nimmt Gott es ihnen weg. Und das Gute ist, die können nichts tun. Sie stehen da auf so einem Pfosten, gucken sich das an und können nichts machen. Gott entscheidet, wird aktiv, er nimmt es alles weg. Sie gucken zu und können nichts dagegen machen. Sie sind absolut machtlos. Sie kriegen es mit vielleicht, aber sie können nichts machen. Und dann heißt es hier, also sie sind machtlos, das heißt nämlich, und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Wieder meine Frage, klingelt bei irgendjemandem irgendeine neutestamentliche Stelle? Genau, Johannes 10 am Ende, die Geschichte, wo Jesus der Hirte ist, er passt auf seine Schafe auf und er sagt, niemand wird sie meiner Hand entreißen. Also ich passe auf, ihr seid bei mir sicher. Wer an Jesus glaubt, ist sicher bei ihm. So eine wunderbare Aussage und im Prinzip die gleiche Formulierung lesen wir hier, aber auf eine ganz andere Art. Und Gott sagt, niemand wird sie meiner Hand entreißen, wenn ich mein Gericht ankündige und durchführe, wird da keiner dazwischen kommen und dazwischen grätschen, weil Gott der Einzige ist, der Gericht ausüben kann, der das auch darf und es auch tun wird. Also Gott kann Segen geben, da freuen wir uns, aber Gott kann auch Segen wieder wegnehmen. Er ist Gott, er darf das. Und jetzt die Frage an uns, wir leben im Wohlstand, aber wer sagt, dass das ewig so weitergeht? Wie lange werden wir auch hier in Deutschland Wohlstand haben? Und ich weiß es nicht, aber vielleicht ist Gott gerade dabei, uns den Segen wegzunehmen. Ich glaube, unser Land, unser Kontinent entfernt sich von Gott. Und das glaube ich nicht nur, das ist so. Die Menschen in unserem Land wollen von Gott nichts wissen. Sie brauchen Gott nicht. Sie meinen, dass sie ihn nicht brauchen. Und vielleicht, ich betone, vielleicht ist diese Krise von Gott zugelassen worden, um uns den Segen wieder wegzunehmen. Vielleicht ist diese Krise ein Gericht Gottes. Wir sehen das im Alten Testament immer wieder, dass Gott Seuchen schickt, Dinge, Wohlstand wegnimmt, um die Leute wachzurütteln. Und ich stelle die Frage einfach in den Raum. Ich bin mir da selbst nicht sicher, aber letzten Endes kann man es auch gar nicht beantworten. Das wäre dann zu spekulativ. Aber es könnte durchaus die Möglichkeit sein, dass Gott gerade dabei ist, uns den Segen wegzunehmen, wie das Volk 750 vor Christus auch erleben musste. Also Gott zeigt dem Volk, wie nutzlos diese Götter sind. Ne? Die stehen da, die gucken zu, können aber nichts machen. Und das sind eure Götzen, können nichts ausrichten. Sie bringen keinen Segen, das haben wir jetzt festgestellt, aber sie können auch nichts dagegen tun, nichts unternehmen, wenn der Segen weggenommen wird. Also sie können gar nichts. Und in Vers 13, Vers 15 sehen wir noch, dass Gott auch diese ganzen religiösen Feiern wegnimmt, diese Götzendienstfeiern. Ne? Feste, Neumonde, Sabbate, Rauchopfer, all diese Dinge, die will Gott ausrotten. Er will das nicht mehr, will das nicht mehr sehen und er vernichtet es. Und wir sehen noch ein drittes darum, der Vers 16. Es gibt eine dritte Konsequenz, Gottes Gnade. Und das ist jetzt ein bisschen überraschend. Der Punkt lautet ja, die kurzfristigen Folgen, Gericht. Wir sehen kein Ehebruch mehr, kein materieller Segen mehr. Und als drittes, Gottes Gnade. Die dritte Folge ist Gottes Gnade. Wieder eingeleitet mit darum. Darum siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Dann gebe ich ihr von dort aus ihre Weinberge und das Tal Achor als Tal der Hoffnung. Und dort wird sie willig sein wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten heraufzog. Vers 16 und 17. Also wir sehen, Gott verhindert Ehebruch, Gott nimmt Segen weg und jetzt schenkt Gott wieder Gnade. Im Vers 16 heißt es, Gott wird Israel locken. Das darf nicht so verstanden werden, dass es irgendwie manipulativ oder böse oder hinterhältig wäre, sondern dieses Wort hat gar keinen negativen Charakter im Hebräischen. Es meint ein geduldiges, ein sehr höfliches, ein anständiges Werben. So wie ein junger Mann um eine Frau wirbt, sozusagen um ihre Hand anhält und alles dafür tut, dass sie ihn auch ganz toll findet, so wird Gott sein Volk locken. Also er wird in Anstand, in Liebe um sie werben, um seine Frau. Und das heißt weiter, Gott wird ihr zu Herzen reden und das meint ein liebevolles, ein zärtliches Reden. Also Gott wird charmant sein. Er liebt seine Frau und er will sie ja zurückgewinnen. Also er hat sie ja geheiratet, sie hat Ehebruch begangen und er will sie zurückgewinnen. Im Kapitel 3, nächstes Mal werden wir sehen, dass genau das Gott und Hosea auch tun, werden sie zurückkaufen sogar. Aber Gott wird charmant sein, er kämpft um seine Frau und daran sehen wir, das ganze Gericht, also jetzt ändert sich der ganze Ton dieses Kapitels, das ganze Gericht, das angekündigt wurde, hatte ein Ziel, nämlich, dass die Liebesbeziehung vom Volk zu Gott wieder hergestellt wird. Dass das Volk wieder umkehrt. In Vers 17 heißt es, da sagt Gott, Gott gibt dem Volk seine Weinberge zurück. Also das, was er ihnen ja vorher wieder weggenommen hat, wieder Weinberg als Symbol für Überfluss, für ein gutes Leben, für Genuss, für Wohlstand, all das gibt er dem Volk wieder zurück. Und Gott macht aus Achor, das bedeutet so viel wie Tal der Trauer, macht er Tal der Hoffnung. In Josua 7, also einige Jahre vorher, lesen wir, dass das Volk, als sie das Land Kanaan eingenommen haben, im Tal Achor einen Kampf verliert. Da gab es den Achan, der hat Dinge geklaut, hat sich an dem Gut dort vergriffen, es war verboten. Und Gott bestraft das, indem das ganze Volk auch bestraft wird, im Kollektiv. Und erst als diese Sünde ausgerottet ist, kann das Volk wieder den Kampf gewinnen. Als Gottes Zorn sozusagen wieder besänftigt ist. Das heißt, dieses Tal Achor war ein Tal der Niederlage, ein Tal der Schande, ein Tal der Trauer. Dort wurden sie verheerend geschlagen. Es gab viele Tote. Und Achor war ein Symbol. Sie wussten, Niederlage, Verlust, Niederlage. Und Gott sagt, ich drehe das um. Wir machen aus Tal der Trauer ein Tal der Hoffnung. Und klingelt es auch jetzt wieder bei irgendjemand von euch, diesmal nicht aus dem Neuen Testament, aber hatten wir das schon mal in Hosea irgendwo, dass Gott Namen umdreht? Wer erinnert sich? Genau. Kapitel 2, die Verse 1 bis 3, da kriegen ja die Kinder Namen und die sind nicht besonders schön, sie sind mit Gericht verknüpft und Gott sagt, ich drehe die Namen um. Also genau ins Gegenteil werde ich das Ganze verkehren. Und das gleiche Muster sehen wir hier wieder. Gott hat eine Namensumdrehung vollzogen. Aus Tal der Trauer wird Tal der Hoffnung. Und dort in diesem Tal der Hoffnung wird das Volk wieder willig sein. Das meint so viel wie, es wird positiv antworten auf Gottes Werben. Also wird dem Werben nachgeben, wird die Liebe erwidern. Und Gott wagt hier im Vers 17 einen Rückblick. Die Jugendlichen würden es wahrscheinlich Throwback nennen. Also Gott macht hier einen Rückblick, schaut einmal in die Vergangenheit und zwar zum Anfang der Liebesbeziehung. Es ist ja immer schön, an den Start der Liebesbeziehung zu gucken. Da war meistens alles irgendwie anders und lebendiger. Und Gott schaut sich den Beginn der Liebesbeziehung an und er sagt, die Tage ihrer Jugend, also als sie ganz frisch zusammengekommen sind. Das war also die Zeit, als Gott sie befreit hat aus Israel, aus Ägypten. Dort gab es einen Bund. Das Volk hat Lobpreis für Gott gemacht. Gott hat es befreit. Und man kann sagen, das war die Hochzeit. Dort haben sie sich kennen, lieben gelernt. Und Gott sagt, diese Hochzeit wird sich wiederholen. So wie damals, zu den Tagen ihrer Jugend, so wird es später auch wieder sein. Und Gott sagt, die Liebesbeziehung ist trotz der Untreue nicht vorbei. Gott kämpft um seine Braut. Also wir sehen Gott hier wirklich als einen kämpfenden Ehemann, der um seine betrügerische, ehebrecherische Frau wirklich in Liebe kämpft. Und wir kommen jetzt zum dritten Hauptpunkt, die langfristigen Folgen, die Verse 18 bis 25. Es gibt kurzfristige Folgen, aber es gibt auch langfristige Folgen, die die ferne Zukunft betreffen. Ich sage schon mal, es geht direkt so gut weiter wie bisher. Also Vers 16 war ja sozusagen die Heilsrede. Und Gott zeigt hier seine Gnade und die folgenden Verse, also ab 18, beziehen sich auf die ferne Zukunft. Wahrscheinlich werden all diese Dinge sich im Millennium erfüllen, also im tausendjährigen Reich. Also wenn Jesus auf diese Erde wiederkommt und das tausendjährige Friedensreich hier auf der Erde, das messianische Reich aufrichten wird. Und ja, höchstwahrscheinlich werden sich diese Verheißungen, die hier beschrieben werden, in diesem tausendjährigen Reich an dem Volk Israel auch wieder erfüllen. Und auch dieser Abschnitt ist gegliedert durch drei literarische Marker sozusagen. Eben war es das Wort darum. Daran sieht man, okay, das ist die erste Folge, darum, darum, darum. Und jetzt wird es wieder so gegliedert, diesmal mit dem Wort, mit dem Ausdruck an jenem Tag. Wir sehen es im Vers 18, Vers 20 und im Vers 23. Und es wird geschehen an jenem Tag und ich schließe für sie an jenem Tag einen Bund und es wird geschehen an jenem Tag. Also so habe ich dann dementsprechend auch den Text weiter aufgegliedert. Also die erste langfristige Folge ist die exklusive Anbetung. Das sind die Verse 18 bis 19. Und es wird geschehen an jenem Tag, spricht der Herr, da rufst du meinen Mann und du rufst mich nicht mehr mein Baal. Und ich entferne die Namen der Baale aus ihrem Mund und sie werden nicht mehr mit ihrem Namen erwähnt. Gott sagt, es wird eine Zeit geben an jenem Tag, das deutet immer auf eine ferne Zukunft hin in den Propheten. Es wird eine Zeit geben, da werde ich der Einzige sein, der angebetet wird. Vorbei ist es dann hier mit den Götzen, mit Baal und so weiter. Dann werde ich der Einzige sein, der angebetet wird. Keine Vermischung mehr, ein bisschen Jahwe anbeten, ein bisschen Baal anbeten, alles nebenbei, gar kein Problem. Nee, nur noch Gott wird verehrt. Gott sagt, die Namen der Baalim werden entfernt. Also sie werden nicht mehr erwähnt, also aus den Augen, aus dem Sinn könnte man sagen. Und endlich wird dann das erste Gebot eingehalten. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist das erste und auch das wichtigste Gebot, das Gott dem Volk gegeben hat. Und von Anfang an bis zum Ende brechen sie dieses Gebot. Und Gott sagt, in diesem Friedensreich, irgendwann wird es eine Zeit geben, endlich werdet ihr das erfüllen. Und dort werde nur ich angebetet werden. Ganz exklusiv. Denn es ist ja klar, kein Mann, jetzt übertrage ich das wieder, kein Mann möchte noch einen anderen Mann neben sich haben. Niemand möchte das. Wer eine Frau liebt, will der Einzige sein, der diese Frau liebt. Es bringt einem Mann auch überhaupt nichts, wenn die Frau sagt, was hast du denn von Sonntag bis Montag, Sonntag bis Freitag bin ich doch bei dir, dann liebe ich dich. Ja gut, am Samstag, da habe ich einen anderen Mann. Was willst du denn? Ist doch okay. Kein Mann würde darauf eingehen. Er will die Frau entweder ganz oder gar nicht. Und genauso sagt es Gott auch. Ich kann das nicht leiden, wenn ihr neben mir noch andere Ehemänner sozusagen habt. Eine Liebe, die nur an 6 Tagen der Woche stattfindet und nicht an 7, ist gar keine Liebe. Also sobald man etwas anderes hat, einen anderen Mann hat, gibt es keine andere Liebe mehr. Also Gott will, so wie jeder Ehemann, also eine exklusive Beziehung zu seiner Frau haben. Es darf keinen anderen Nebenbuhler geben. Die zweite langfristige Folge ist der erneuerte Bund. Vers 20, und ich schließe für sie an jenem Tag einen Bund mit den Tieren des Feldes und mit den Vögeln des Himmels und mit den kriechenden Tieren des Erdbodens. Und Bogen und Schwert und Krieg zerbreche ich und entferne sie aus dem Land und ich lasse sie in Sicherheit wohnen. Genau, erstmal bis da. Also Vers 20 sehen wir, Gott schließt einen Bund mit der Schöpfung. Also zuerst mit der Tierwelt, da heißt es die Feldtiere, die Himmelstiere, die kriechenden Tiere, also im Prinzip alle Tiere, die es gibt, mit denen schließt Gott einen Bund. Und er sagt, ich sorge dafür, dass es keinen Streit mehr gibt zwischen Mensch und Tier, also innerhalb der Schöpfung. Die Tiere und die Menschen werden sich wieder sozusagen vereinen, werden gut miteinander können. Und weiter geht es mit dem Bund der Schöpfung, denn es gibt keinen Krieg mehr. Also nicht mehr Mensch und Tier sind diesmal eng miteinander, sondern auch Mensch und Mensch. Es wird keine Kriege mehr geben. Gott formuliert es hier so, ich werde Bogen und Schwert zerbrechen. Das haben wir im ersten Kapitel auch schon gesehen. Dieses Bogenzerbrechen, das Symbolische, ist so ein Zeichen der Niederlage, der Verlierer. Dem Verlierer wurde der Bogen zerbrochen, das war das Zeichen, okay, du hast verloren. Und Gott sagt, ich mache dem Krieg ein Ende. Also, ein Bund mit der Schöpfung, das heißt, Mensch und Tier können wieder miteinander und Mensch können wieder miteinander. Und das sind paradiesische Zustände, oder? Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn schaut mal, was Gott im Schöpfungsbericht gesagt hat. 1. Mose 1. 28. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Also das war der Zustand, den Gott sich gedacht hatte. Perfekte Harmonie, Mensch herrscht über die Schöpfung, kein Krieg, kein Streit, auch mit den Tieren, ist alles gut. Und Gott sagt, ich werde in diesem tausendjährigen Reich die Zustände wiederherstellen, wie sie vor dem Sündenfall gewesen sind. Also 1. Mose 1 und 2 werden wiederhergestellt. Gott schließt noch einen weiteren Bund. Nicht nur mit der Schöpfung, mit den Tieren, mit dem Volk Israel, mit den Tieren und den anderen Menschen, sondern er schließt eben auch in Vers 21 einen Bund mit Israel. Und Vers 21, da heißt es, und auch 22, und ich will dich mir verloben in Ewigkeit. Und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Recht und in Gnade und Erbarmen. Ja, in Treue will ich dich mir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Die Hauptaussage, würde ich mir fast vermuten, ist, Gott will sich verloben. Wie komme ich darauf? Dreimal wird es erwähnt. Dreimal in diesen kurzen Sätzen hier erwähnt es Gott, dass er sich mit seinem Volk verloben will. Die Verlobung ist ein öffentlicher Rechtsakt, also nicht so unbedeutend wie bei uns. So, man macht eine Feier und sagt, okay, wir wollen heiraten, aber letzten Endes hat das noch keine Auswirkung. Das war bei den Juden damals anders. Es war ein offizieller rechtlicher Akt. Der Brautpreis wurde schon bezahlt und das Mädchen wurde schon rechtmäßig Ehefrau, auch wenn es erst später vollzogen wurde, war das schon quasi ab der Verlobung fix. Und Gott sagt, diesen Bund, den ich mit euch schließen werde, soll ewig gelten. Und charakteristisch für diesen Bund sind zwei Pole, nämlich auf der einen Seite Gerechtigkeit, Recht und auf der anderen Seite Gnade, Erbarmen und Treue. Und diese beiden, man könnte sagen, unterschiedlichen Pole, sind die Basis von diesem Bund zu seinem Volk. Im Vers 22 sehen wir dann die Folge dieses Bundes. Israel wird Jahwe erkennen. Und das ist einer der Hauptkritikpunkte von Hosea in seinem Buch. Im Hosea 6, Vers 4 heißt es, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und das meint nicht in erster Linie, dass das Volk dumm wäre, also dass sie einfach irgendetwas nicht richtig verstanden haben, irgendwas nicht wussten, sondern diese Erkenntnis, die hier gemeint ist, ist viel, viel tiefer. Es meint eigentlich, keiner kennt Gott mehr, keiner liebt Gott, keiner geht mit Gott. Also es ist nicht hier so ein bloßes Kopfwissen gemeint, aha, Gott ist so und so, sondern es ist eine intime Herzensbeziehung gemeint. Jetzt wisst ihr auch, warum im Alten Testament es heißt, oder auch im Neuen, und Adam erkannte seine Frau Eva. Das ist ein Euphemismus, also eine Verschönerung sozusagen. Für Adam hat mit Eva geschlafen. Aber dieses erkennen, ist etwas ganz Intimes, etwas sehr Ganzheitliches. Und wenn Gott kritisiert, dass sie ihn nicht erkennen, heißt es, sie lieben ihn nicht. Ja, sie kennen ihn nicht wirklich von ganzem Herzen. Und Gott sagt, jetzt ist es zwar so, aber es wird eine Zeit geben, da werdet ihr mich erkennen, ihr werdet mich lieben, ihr werdet mir gehorsam sein. Die dritte langfristige Folge sind dann die Verse 23 bis 25, der materielle Segen. Gott wird weiter segnen. Er wird erhören, er wird dem Volk antworten, so könnte man das hier formulieren. Hier heißt es, Gott wird den Himmel beauftragen und der Himmel wird die Erde beauftragen und der wird wieder jemanden beauftragen und dann wird das irgendwann beim Volk ankommen. Also wir sehen so eine Kette, so eine Befehlskette, aber die fängt halt an bei Gott. Gott ist verantwortlich für den Segen, er leitet alles in die Wege und am Ende kommt der Segen beim Volk an. Aber Gott gebraucht dabei, das ist auch interessant, den Himmel, die Erde und so weiter, also durch Regen, durch Saat und Ernte, all diese Dinge, schenkt Gott Segen. Also nicht unbedingt, dass Gott jetzt einfach ein wunderschönes neues Haus vor die Füße fallen lässt und einen fertigen, wunderschön gedeckten Tisch mit Essen. So nicht, sondern Gott gebraucht die ganze Schöpfung sozusagen dabei, um zu segnen. Und Gott sagt, es wird Korn geben, es wird Most, also Wein geben und es wird Öl geben. Und wir erinnern uns, das kam doch eben schon mehrmals vor, oder? Im Vers 10 haben wir gelesen, Gott hat genau diese Dinge dem Volk geschenkt. Das Volk hat gedacht, schön, kommt aber von den Götzen. Und dann sagt Gott, dann nehme ich eben diese Dinge wieder weg. Vers 14, Vers 11 sehen wir das. Genau diese Dinge gibt Gott, dann nimmt er sie wieder. Und Gott sagt, und ich werde sie wieder geben eines Tages. Und eines Tages werde ich wieder für Überfluss sorgen. Und dann im Vers 25 sehen wir wieder was typisch Hoseanisches, die erneute Umkehr der Namensbedeutung. Er nennt es, ich lese mal vor, Vers 25, und ich will sie mir sehen im Land. Jezreel heißt Gott seht. Und ich will sie mir sehen im Land und will mich über die Loruhama erbarmen. Loruhama heißt kein Erbarmen, aber er will sich erbarmen. Und ich will zu Lo-Ami, heißt nicht mein Volk, sagen, du bist mein Volk. Und er wird sagen, mein Gott. Also Gott kehrt hier wieder die Namensbedeutung um, was wir schon auch im Vers Kapitel 2, Vers 3 gesehen haben oder 1 bis 3 gesehen haben. Also Gott wird sein Volk ins verheißene Land einsehen, Jezreel. Gott wird sich über sein Volk erbarmen und Gott wird sein Volk wieder als sein Volk annehmen. Also es gibt ja einen Neustart, einen Neustart der Beziehung. Fassen wir mal zusammen. Was ist eigentlich passiert hier in diesem Kapitel? Gott tritt in einen Rechtsprozess, in einen Gerichtsprozess mit dem Volk. Gott ist der Ehemann. Israel ist die Ehefrau. Gott liebt, Israel betrügt und Gott weist dem Volk sehr genau seine Sünde nach. Er zeigt, da habt ihr gefehlt, da habt ihr mich betrogen, wie sie Götzendienst betrieben haben, wie sie Gott nicht alleine verehrt haben. Und Gott sagt, dafür wird es Gericht geben. Aber danach wird es wieder Erbarmen geben. Danach wird Gott wieder gnädig sein. Und wenn man sich dieses Kapitel jetzt anschaut, dann merkt man wieder diesen Dreiklang der Propheten. Das werdet ihr in den kleinen Propheten vor allem ganz oft sehen. Es geht um Sünde, es geht um Gericht und es geht um Gnade. Und das ist so der prophetische Dreiklang. Gott weist dem Volk die Sünde nach und er sagt, es gibt Gericht, aber ich werde mich wieder erbarmen. Es wird wieder Gnade geben. Und ein Vers aus dem Neuen Testament fasst das eigentlich ziemlich gut zusammen. 2. Timotheus 2, Vers 13. Im Prinzip zeigt uns Hosea 2 Folgendes. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das ist die Botschaft aus den ersten Kapiteln von Hosea. Das Volk ist untreu, die ganzen Jahrhunderte, doch Gott bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ja, es gibt nicht viele Dinge, die Gott nicht kann. Gott kann nicht sündigen, Gott kann nicht lügen. Und ich meine, das ist die dritte Stelle, Gott kann sich selbst nicht verleugnen. Gott kann nicht alles. Gott kann das Böse nicht, weil das gegen sein Wesen geht. Es geht überhaupt nicht. Und deswegen kann er sich auch nicht selbst verleugnen. Gott ist die Treue, die Liebe in Person. Erinnert ihr euch noch an die Anfangsfrage? Wie ist Gott? Mittelalter, ist er jetzt Gerechtigkeit? Oder Postmoderne, ist er Liebe? Und ich denke, wenn wir dieses Kapitel uns genau angeguckt haben, werden wir feststellen, die Antwort ist, er ist beides. Er ist durch und durch gerecht und er ist durch und durch liebevoll. Und das zur gleichen Zeit. Also nicht, heute ist er gerecht, morgen ist er liebevoll, übermorgen ist er heilig und übermorgen ist er gnädig oder so. Nein, Gott ist alle, er vereint alle Eigenschaften jederzeit zur gleichen Zeit. Und genau das sagt auch unser Text Hosea 2. Gott richtet die Sünde, das ist deutlich geworden, aber er schenkt auch Vergebung. Und weißt du, in welchem Ereignis das am besten sichtbar wird? Also wo zeigt sich Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit ganz besonders? Wo prallen diese beiden Eigenschaften am deutlichsten aufeinander? Am Kreuz von Golgatha. Jesu Tod am Kreuz von Golgatha hat nämlich bewiesen, dass Gott gerecht ist und dass Gott Liebe ist. Dort hat Jesus gezeigt, dass er heilig ist, dass er gerecht ist, denn er lässt nicht mit sich spaßen. Er kann Sünde nicht ungestraft lassen. Irgendjemand muss dafür bezahlen, irgendjemand muss dafür sterben. Gott ist gerecht, das zeigt das Kreuz. Aber das Kreuz zeigt auch, dass Gott liebevoll und gnädig ist. Denn er selber kommt auf diese Erde und bezahlt den Preis. Er selber gibt sein Leben hin. Und so ist das Kreuz nicht nur ein Zeichen von Gottes Gerechtigkeit und nicht nur ein Zeichen von Gottes Liebe, es ist immer beides gleichzeitig. Nirgendwo wird es deutlicher, dass Gott gerecht ist und dass Gott gnädig ist. Im Kreuz sehen wir diese beiden Eigenschaften, die wir auch eben in diesem Kapitel heute gesehen haben. Ja, mit diesem mutmachenden, faszinierenden Ausblick möchte ich auch unsere Besucher vom Livestream verabschieden und hoffe, dass wir uns am Sonntag wiedersehen zum Gottesdienst um 10:30 Uhr. Gott befohlen.